Der Engel am Feld hat gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Letzte Woche hatten wir den Frieden, der Frieden auf Erden. Wie schaut's denn mit der Freude aus? Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es im Volksmund. Fragezeichen, stimmt das denn wirklich? Ich erinnere mich schon noch an so Kindheitstage, an die Vorfreude vor Weihnachten, die Spannung, die da war, manchmal auch die negative Spannung, natürlich an die erinnert man sich auch. Kein Weihnachten ohne einen Krach oder so, ja. Aber auch die Vorfreude, dass man gemeinsam in die Kirche geht, ich habe da meistens als Kind beim Kinderkrippenspiel mitgemacht und da ist man sowieso spannend und dann freut man sich, wenn es geklappt hat und das ist schon auch so da, ja. Vorfreude ist was Schönes. Aber ist der Satz wirklich wahr? Ist auf der einen Seite ja auch ein trauriger Satz, ja. Wenn die Freude dann erfüllt ist, dann ist alles vorbei. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, ja. Ihr kennt das Lied vom Fasching. Ist ja schade, wenn das so wäre, oder? Ich glaube, dass der Satz eigentlich falsch ist. Die schönste Freude ist nicht die Vorfreude. Es ist auch nicht dann vorbei, wenn die Freude erfüllt ist. Ein Gedicht sagt recht pessimistisch, ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist des Menschen Freude, wer sich, wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten, so sind unsere Fröhlichkeiten. Der Nietzsche, der ja nicht gerade ein Freudenmensch war, der sagt, alle Lust will Ewigkeit. Will tiefe, tiefe Ewigkeit. Du kannst die Freude, die du hast in dieser Welt, nicht halten. Sie ist gleich wieder weg, wenn sie da war. Ein Schrei nach Ewigkeit. Er hat ja doch irgendwo recht, ja? Ist ja echt so. Also, die negative Kehrseite der Vorfreude ist, sie vergeht, wir können sie nicht halten. Sie ist wie ein Rausch, dem die Ernüchterung folgen wird, ja? Und das sehen wir ja in unserer Zeit. Die Zeit ist längst vorbei, als die Kinder sich noch über Apfel, Nuss und Mandelkern gefreut haben zu Weihnachten, oder? Viele wissen gar nicht mehr, was wie ein Apfel schmeckt, ja, weil sie nur noch andere Süßigkeiten essen. Unsere Gesellschaft, auch unser Konsum jetzt in dieser Zeit, ist auf Steigerung immer angelegt. Ja? Die Vorfreude ist erfüllt und dann ist sie wieder weg, also musst du das wieder steigern. Das ist wie so ein, ja, so funktioniert die Werbung. So ist es halt. Und das ist nicht nur bei der Geschenksache so, sondern es ist, unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf angelegt, ja. Immer wieder was Neues zu bringen, dir ein Gusto zu machen auf irgendwas, damit du wenigstens so einen kurzen Freudengaumengenuss hast. Oder in allen Dingen. Das kann in der Bildung sein, das kann bei Film, Fernsehen, bei der Erotik, überall ist es drauf angelegt, ja, und dann bist du mal über 50 und dann nimmt es eh ab, so ungefähr. Diese Freude ist nicht gemeint. Es geht um eine ganz andere Freude. Es geht um eine Freude, die wirklich tief innen drin die Ewigkeit hat. Hören wir Philipper 4, Vers 4 bis 9, wo der Paulus später, lange nachdem der Engel die Freude verkündigt hat, von der Freude spricht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein und was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darauf richtet eure Gedanken. Ja? Was ihr gelernt und empfangen habt und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird Gott, der Gott des Friedens, mit euch allen sein. Es geht also um Gottes Freude, die einen anderen Charakter hat als die vergängliche Freude dieser Welt. Paulus kennt diese Vorfreude. Er schreibt im gleichen Brief, ach, was wäre so schön, jetzt schon beim Herrn zu sein. Das wäre mir lieber, als hier im Gefängnis zu sitzen. Er schreibt diese Freudenworte aus dem Kerker, muss man sich mal vorstellen, ja. es wäre super, jetzt schon bei Jesus zu sein. Aber es macht mehr Sinn, dass ich noch hier bin. Das stimmt, denn sonst könnte ich heute nicht über diese Verse predigen. Er hat gewusst, der Herr ist nahe, aber er ist mir auch nahe jetzt in meinem Kerker. Die Vorfreude auf die Ewigkeit, das ist eigentlich das, worin alle unsere Vorfreuden münden müssen und ihren richtigen Platz haben. Sonst enttäuschen sie nur. Eins ist wichtig, es hat mal einer gesagt, den Satz fand ich gut. Der Ort, sich zu freuen, ist hier. Die Zeit, sich zu freuen, ist jetzt. Und der Weg, sich zu freuen, ist, anderen eine Freude zu bereiten. Genialer Satz, finde ich. Das vergisst man oft. Wir leben im Jetzt und hier. Und hier ist die Freude Gottes da für uns. Wir sind als Christen befähigt und auch dazu da, uns gegenseitig Freude zu bereiten. Deshalb sagt nämlich der Paulus hier nicht, freu dich, alle Wege, und abermals sage ich, freu dich, sondern er sagt, freuet euch. Und das hat einen Sinn, ja, Plural. Wir Christen sind dazu da, einander zu ermutigen, zu dieser Freude in Christus immer wieder zu finden. Die geht uns nämlich ganz schön schnell verloren. Es hat mal jemand ein Gebet gesprochen. Ich erbat alles, um mich des Lebens zu erfreuen. Herr, ich möchte die Freude haben am Leben. Und ich erhielt das Leben, um mich an allem zu erfreuen. Das hat mich an das Gedicht erinnert. Das war genial, was du vorgelesen hast. Kann ich das haben? Sehr gut. Gott gibt uns eh so viel, wir nehmen es nur nicht wahr. Und wir erfreuen uns nicht an den Dingen, die Gott uns gibt. Freut euch alle Wege. Wie soll denn das gehen? Ja? Psalm 16, die Psalme, die Gott das Leid klagen sehr oft, sprechen aber auch oft von der Freude. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben, und vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Diese Freude ist also in der Gemeinschaft mit Gott zu finden. Julius Schniewind, ganz großer Ausleger des Neuen Testamentes, der hat es mal so gesagt. Dass Gott sich unserer freut, das ist der letzte und der einzige Grund ewiger Freude. Jetzt stell dir das einmal vor. Gott freut sich an dir, so wie er sich an Jesus freut. Denn ein Christ ist ja einer, in dem Christus ist, oder? Wenn du in Christus bist, dann freut sich Gott an dir, so wie er sich an Christus freut. Glaub das, er jubelt sogar über dir. Zephania 3,17. Diese Freude kommt aus der Ewigkeit, die kommt nicht aus dir selbst. Diese Freude ist Gottes Freude an dir. Wenn du ein kleines Baby hast, ja, meistens gelingt es, bei meiner Frau gelingt es immer, die lächelt das Baby an und das Baby lächelt zurück. Ja, das sind so die Spiegelneuronen, ja, das ist so ein Reflex. Ja. Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir. Er schaut dich strahlend an, weil er dich lieb hat, wie so ein kleines Baby. Du bist einfach zum Liebhaben, ja? Und das ist der Grund unserer Freude. Und ein Reflex für uns Christen eigentlich, die wir Kinder Gottes sind, ist, dass wir Gott anschauen und uns an ihm freuen, weil er sich freut. Darum geht's. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, sagt der Nehemia einer total verängstigten und geschlauchten Mannschaft, die eine Mauer um Jerusalem aufbauen soll. Und sie nehmen sich in diesem Stress immer wieder Zeit zum Beten. Eine Mannschaft betet, eine Mannschaft arbeitet. Sie hören Gottes Wort in der Zeit und sie bauen diese Mauer in 52 Tagen auf. Unglaublich, ein Wunder. Ganz einfache Leute, jeder packt an, von klein bis groß. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Luther sagt, Freude und guter Mut ist die beste Arznei. Freude ist ja eigentlich die Bejahung des Lebens. Zu erkennen, Gott, du hast mich berufen und du hast mir einen Platz gegeben und komme, was wolle. Ja, du bist mit mir. Ausschau halten nach diesen Gelegenheiten, dankbar zu sein. Ausschau zu halten nach Gelegenheiten, die Freude Gottes zu teilen und weiterzugeben. Im Griechischen heißt Freude Chara. Chara, das kommt von Charis, das kennen wir, Gnade, Gunst, Geschenk. Also Freude wird ausgedrückt in dem Anlass, ja. Du kriegst etwas geschenkt und yippie, Weihnachten, ja. Du freust dich drüber. Gleichzeitig aber auch hat es damit zu tun, dass du Freude bereiten kannst, wenn du was weiterschenkst. Das ist es, ja. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. So dieser Freudentanz, der daher rührt, dass Gott die Traurigkeit weggenommen hat, dass Gott die Sorgen weggenommen hat, dass Gott befreit hat, dass die Gunst und die Gnade Gottes erfahrbar geworden ist. Römer 14, Vers 12. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Gott ist nahe, Jesus ist nahe, der Heilige Geist ist da. Er ist es, der die Freude in dir veranlasst, der deinen Raum im Herzen, in deinem Leben ausfüllen will. Diese Freude, die ist auch in der Anfechtung und im Leid stabil, auch wenn es kein Gefühl ist, ja. Sie ist unkaputtbar. Der Paulus im Kerker spricht von dieser Freude. Er sagt sogar später, eigentlich der Jakobus, ja, sagt, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Und Petrus sagt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Wir haben allen Grund zur Freude, selbst in einer kaputten Welt, in der wir leben. Und wir sind auch gebrochene Menschen. Die Freude kommt von woanders her. Sonst würde es gar nicht funktionieren. Paulus schreibt das, wie gesagt, in einer total traurigen Situation. Er ist gefesselt. Er ist im Gefängnis. Und das waren damals echt Löcher, ja. Aber er weiß, dass dieser Grund zur Freude da ist. Und keiner kann ihm diese Freude nehmen, obwohl er keine sorgenfreie Situation hatte. Alles schön und gut, denkt sich der ein oder andere. Ja, ich sehe jetzt noch keinen Freudesprüngen machen, so, jawohl, du hast recht, Thomas, das stimmt. Ihr seid alle so müde, wie ich es auch bin. Und eure Freude ist so im Inneren. Der Herr sieht's halt, ja. Freut euch alle Wege. Keiner von uns kann sich auf Befehl freuen, oder? Das war doch jetzt alles richtig, was ich gesagt habe, oder habe ich was Falsches gesagt vorher? Und trotzdem ist es oft nicht so bei uns der Fall. Es fällt uns schwer. Und auch gerade in dieser Zeit, die Gudrun hat auch davon gesprochen, ja, sind wir viele so am Limit, ja? Boah, eigentlich habe ich keine Kraft mehr und es ist mir eh zu viel und ich gehe in Gottesdienst, vielleicht kann ich hier auftanken und zur Ruhe kommen. Hoffentlich, ja, dafür bete ich auch. Viele von uns haben echte, gewichtige Sorgen und Nöte, die unsere Seele belasten. Da ist vielleicht Krankheit, drohende Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte, ungelöste Konflikte. Wie soll man sich da freuen können? Andere sind kräftemäßig überfordert, kurz vorm Burnout, Dauerstress in der Firma, in einer Situation, wo man vielleicht sogar noch angefeindet wird. Das zermürbt, das macht einen echt müde und kaputt. Wie kann ich mich freuen, wenn ich in den Nachrichten sehe, was in der Welt los ist, ja, dass Menschen leiden, jetzt im Moment, dass auf der Straße, auch hier in Österreich, Menschen leiden, nichts zu essen haben, wenig, ja, kalte Wohnungen haben. Wie kann ich mich freuen, wenn Kinder sterben? Das sind doch so zwei Welten, ja, so die aufeinanderprallen und scheinbar nicht zusammenpassen. Paulus meinte nicht einfach so positives Denken. So, Paulus will keinen billigen Trick anwenden, damit wir im Leben besser funktionieren können und all das Schlechte ausblenden. Ich kenne ein paar Leute, nicht Christen, die sagen, ich schaue schon lange keine Nachrichten mehr und Zeitungen lese ich auch nicht mehr, ich will mich ja nicht belasten. Ja, das macht mich nur fertig. Ja, der Waterloo sagt das in jedem Interview. Seine Freude ist, dass er einfach nichts mehr mit dem zu tun haben will, was ihm die Freude raubt. Das meint der Paulus hier nicht. Das wäre ja auch ganz, ganz schlecht. Das wäre nicht im Sinne Jesus, wenn wir das machen würden. Ja, nicht positives Denken, damit es mir gut geht, sondern wirklich die Realität wahrnehmen, ohne zynisch zu werden, ohne verbittert zu werden, ohne hoffnungslos zu werden, ohne die Freude zu verlieren. Es geht nicht um ein ewiges Hochgefühl, um ein ewiges Lächeln, das ist ja auch unglaubwürdig, ja. Es geht darum, dass wir diese ewige Freude erleben, ohne das Leid dieser Welt zu bagatellisieren. Nur das wäre echte Freude. Gott freut sich, obwohl er die Not dieser Welt noch viel deutlicher sieht als wir. Wie macht er das? Er leidet mit an dieser Welt. Jesus wird Mensch und durchleidet diese Welt, um uns Freude zu bringen. Er erlöst zur Freude. Freude, die hier gemeint ist, von der er hier im Gefängnis spricht, hat nur einen Grund und das ist Jesus Christus. Er ist die Freude, unsere Freude in allem Leide. Er ist die Freude in Person. Sein Kommen ist nahe und er ist uns auch im Leid ganz nahe. Paulus weiß, dass die Zukunft der Gemeinde in Jesu Hand ist, auch wenn er gebunden ist, obwohl er sieht schon die Gewitterwolken von Nero kommen, ja, und das Martyrium und die Verfolgung, die ging schon los. Er weiß, ich und auch alle anderen sind in Gottes Hand. Es gilt, diese Ewigkeitssicht, dieses Stück Ewigkeit, was wir in unseren Herzen haben dürfen durch Jesus, in die Zeit zu bringen und zu leben und in beiden Welten zu Hause zu sein und im Reich Gottes, wo die Ewigkeit in die Zeit gekommen ist, zu leben und stark zu sein, auch in der Freude stark zu sein. Die Ewigkeit, die gibt uns einen anderen Blick. Ich finde das Gedicht so genial, ja. Es ordnet die Aussagen und die Fakten dieser Welt in einer anderen Reihenfolge und es ergibt einen anderen Sinn, der uns Hoffnung macht. Habe ich schon gesagt, dass ich das will? Ja, genau. Ja, und so ist es. Genau das ist es, was der Heilige Geist macht. Wir sind alle so konditioniert, dass wir eher auf das schauen, was nicht funktioniert und was schlecht ist und was uns bedrückt. Und ich bin da ein Weltmeister drin. Und das ist eine Lüge, Leute. Das ist wirklich eine Lüge. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen einander, um uns vom Herrn zu ordnen, dass er uns wieder seinen Blick gibt, was sein Ziel mit dieser Welt ist, auch mit deiner persönlichen Welt. Das ist es. Es hat mal jemand gesagt, du fragst mich, was Wahrheit sei und wie Heilung und die Fähigkeit zur Freude überhaupt möglich seien. Ich will es dir sagen, mein Lieber, mit einem Wort und dann mit zwei Wörtern. Mit einem Wort Demut. In zwei Wörtern Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Das hat was mit Freude zu tun. Das hat was mit dem geordneten Schauen zu tun, wer der Herr der Welt ist. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Die Adventszeit, die will uns, auch wenn es schwer ist, einladen, zur Ruhe zu kommen, zur Einkehr zu kommen, wirklich bei Gott anzukommen, weil er bei dir ankommen will, weil er in dir sein Reich eigentlich baut. Ja, das Reich Gottes ist inwendig. Das heißt, er will in dir regieren und wenn er in dir regiert, dann regiert seine Freude, sein Frieden, seine Liebe in dir. Und darum geht's. Zeit, dass wir von ihm neu gestaltet werden können. Das heißt, du musst dir diese Zeit nehmen. Franz von Sales hat gesagt, bete täglich eine halbe Stunde und hab Gemeinschaft mit Gott, außer wenn du viel zu tun hast, dann bete eine Stunde. Ja? Und das ist das Geheimnis von den ganzen Gottesmännern, dass sie sich diese Zeit genommen haben. Wir sehen das bei Jesus. Der nimmt sich diese Zeit, auch wenn die Not so groß ist, dass sie kaum zu bewältigen ist. Weil er es nötig hatte als Mensch. Und wir haben es auch als Mensch nötig. Warum? Um zu erkennen, wer Gott ist. Dass Gott größer ist als die Leid- und Notsituation, als meine Sorgen. Um zu erkennen, wer ich bin vor Gott. Dass ich zwar schwach bin, aber Gottes Kraft in mir mächtig sein kann. Das ist es doch, was wir immer wieder brauchen, die richtige Sicht von Gott. Es fällt uns schwer, wir sind alle so terminisiert, ja, voller Termine und es geschieht nicht automatisch, wenn wir uns die Stille nehmen. Wir müssen uns das auch als Termin einplanen. Wenn Jesus der Anlass der Freude ist, dann wirst du auch zum Veranlasser der Freude für anderen, weil du dann lernst, ihm deine Sorgen zu überlassen und ausgelassen froh zu sein in Jesus. Die Zeit der Stille, die bringt uns ja dazu, der Frage nachzuspüren, was ist eigentlich der Grund? Was sind die Dinge, die mir die Freude rauben? Was ist das, was mich von Jesus fernhält letztlich? Was ist meine falsche Sicht? Und dann kannst du das loslassen, deine Sünde bekennen, deine Sorgen auf ihn werfen, die Gebundenheiten können gelöst werden. Und dein Leben und auch andere Menschen werden in einem anderen Licht erscheinen. Wenn du selbst Vergebung erfährst, kannst du dem anderen auch vergeben lernen. Und erkennst vielleicht, dass der auch nur gestresst ist und deshalb so einen Stress macht, ja. Fang doch mal an, heute Nachmittag kannst du da schon anfangen, 10 Dinge aufzuschreiben, für die du von Herzen dankbar bist. Und fang mal an, ein Dankestagebuch zu führen, wo du jeden Abend aufschreibst, dafür bin ich heute dankbar, was heute gelaufen ist. Du wirst sehen, dass dein Blick auf den Tag und auf das, was war an diesem Tag, ganz anders wird. Es gibt nämlich wirklich 1000 Gründe mehr, dankbar zu sein, als zu klagen. Und schau, da können wir Menschen helfen, ja. Wenn wir Gott erkennen und uns im Lichte Gottes erkennen, dann können wir seine Güte, die wir empfangen haben, weitergeben. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, haben wir gerade gelesen. Diese Nähe des Herrn, die veranlasst uns, seine Güte weiterzugeben. Und schau mal, wie viele Menschen um uns herum sind wirklich in depressiver Stimmung und sind gefangen in Sorgen. Ja? Wir haben hier einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag an den Menschen, denen es ein materiell total schlecht geht und seelisch dann natürlich auch. Gell? Bin so froh für die Obdachlosenhilfe von Rena und Walter. Das ist so wichtig und die brauchen Hilfe. Also wenn ihr Zeit habt in der Adventszeit, helft ihnen, dass die Dinge an die kommen, die es nötig haben, denen es am nötigsten fehlt. Das ist Christsein. Praktisch. Beides hat nebeneinander Platz. Die Freude am Herrn, wir sind noch nicht im Himmel, veranlasst uns, Freudenbringer zu sein und Freude weiterzugeben. Das ist kein billiger Trick. Ja? Es geht jetzt nicht darum, belastenden Dingen auszuweichen, sondern genau mit der Kraft Gottes diese belastenden Dinge anzupacken und zu tun, die Kraft dazu zu haben. Das ist es. Ich habe in diesen Tagen mit einer Mutter geredet, die ein behindertes Kind hat und die einen unglaublich anstrengenden Alltag hat wegen der Behinderung. Und sie hat mir gesagt, und das hat mich echt berührt, ohne das Kind wäre ich innerlich nicht so gewachsen. Und dafür bin ich von Herzen dankbar und froh. Und es kam so richtig von Herzen und ich habe gedacht, jawohl, Jesus, das kannst nur du machen. Ja. Genau. Wenn wir uns bewusst machen, wie reich wir eigentlich beschenkt sind, dann kommt Freude auf, ja. Dann fällt es uns auch leichter, großherzig und großmütig zu sein, nicht kleinkariert, ja. Die Freundlichkeit Gottes lässt uns gelassener werden, wenn wir wissen, wie Gott ist. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Warum? Weil der Herr nahe ist. Franz von Assisi spricht, es ist ja kein neues Phänomen, dass Menschen depressiv werden, spricht von dieser Zeit, wo viele Menschen traurig waren. Das ist der große Triumph des Teufels, wenn er uns die Fröhlichkeit des Geistes rauben kann. Er führt einen feinen Staub mit sich, den streut er in kleinen Mengen durch die Ritzen des Gewissens, um die reine Gesinnung und den Glanz der Seele zu trüben. Die Freude aber, die das Herz des geistlichen Menschen erfüllt, die macht jenes todbringende Gift der Schlange zunichte. Ist aber einer traurig und meint er, von Gott verlassen zu sein in seinem Kummer, so reibt ihn entweder die Traurigkeit auf oder er überlässt sich leeren Zerstreuungen. Wenn sich die Traurigkeit festsetzt, dann wächst das Übel. Und wenn es sich nicht in Tränen löst, dann bleibt ein dauernder Schaden. Das ist ganz schön alt, der Satz von Franz von Assisi. Das ist ein sehr moderner psychologischer Satz, was er hier gesagt hat. Ja, ist echt so. Aber die Freude, die Gott leben will, Gott geben will, die löst diesen feinen, dunklen Staub, der sich über alles drüberlegen will, auf. Gott wicht Staub in deinem Leben. Er möchte diese Decke wegwischen und dass sein Freudenglanz wieder durchkommt. Gib das weiter und du wirst sehen, wie deine Freude wächst und nicht weniger wird, sondern wächst. Wir sind nicht allein gelassen, auch nicht in unseren Sorgen, auch nicht in unserer Traurigkeit, auch nicht mit unseren Fehlern, auch nicht mit unserer Schuld. Wir sind uns nicht selbst überlassen in einer Welt des Schreckens. Halleluja, Jesus ist gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat das Böse in unserer menschlichen Natur besiegt. Und wir sind geborgen in ihm. Manchmal wunderbar geborgen, selbst wenn wir versagen. Wenn das kein Grund zur Freude ist, dann gibt's keinen. Es ist der Grund, die Freude weiterzugeben. Ich fasse den Text und die Predigt nochmal zusammen in 4 Adventkerzen. 4 Freudenkerzen im Advent. 2 brennen hier vorne schon, 2 kommen noch. Freudenkerze Nummer 1. Der Herr ist nahe. Er ist nahe dadurch, dass Jesus Mensch wurde und hier auf die Welt gekommen ist. Er ist nahe durch seinen Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns ermutigt, der uns Jesus groß macht. Und er ist uns nahe, weil er bald wiederkommen wird und weil er diese Welt total verändern wird und er der Sieger sein wird. Erste Freudenkerze, der Herr ist nahe. Zweite Freudenkerze, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Wer anderen eine Freude macht, der wird selber froh, denn geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. So teilt sich Gott uns mit. Er teilt sich uns mit, indem er Mensch wird. Er lässt uns seine Güte und seine Freude kund werden. Und er räumt auf mit unseren Sorgen, damit wir auch aufräumen können in unserem Leben und im Leben anderer. Und von Herzen gütig und barmherzig sein können. Die Güte lasst kund sein. Freude in Kerze Nummer 3. Sorgt euch um nichts. Wir dürfen alle Sorgen im Gebet mit Danksagung und Flehen gleichzeitig Dankestränen, das gibt's, vor Gott kund werden lassen. Jesus sagt, er sorgt für uns. Und wisst ihr, das ist das, was ich erlebe, immer wieder in so traurigen Phasen. Wenn Leute für mich beten, dann werde ich frei. Ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Gebet heilt und Gebet füreinander heilt und befreit und erfreut. Da ist eine Kraft drin, die wir zu wenig in Anspruch nehmen. Kommt in die Gebetsstunden, ja. Sucht jemanden auf, schreibt jemanden, hey, bet für mich, mir geht's nicht gut. Das entlastet, das gibt neue Kraft zum Leben. Das macht den Staub weg oder den Schleier weg und du siehst wieder, wer Gott ist und wer du bist in Gott. Sorgt euch um nichts. Nummer 3. Nummer 4, mit Danksagung. Vergesst das Danken nicht. Im Danken liegt Freude und aus dem Danken fließt Freude. Es gibt 1000 Gründe, mehr dankbar zu sein als zu klagen. Der letzte Satz unserer Verse. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, es sei eine Tugend oder sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Füll deine Gedanken, füll das, was du an Lebenswert hast, auf mit Jesu Wort. Sei drauf bedacht. Wenn es dir schlecht geht, lies die Bibel noch einmal mehr als sonst. Denk drüber nach. Tank auf. Du brauchst es. Du kriegst es nirgendwo als bei Jesus. Und der Teufel, der legt es drauf an, dich davon abzuhalten. Und wenn du denkst, ich bin zu traurig dazu oder ich kann das jetzt nicht, weil ich so einen Stress habe oder so, dann hat er dich schon. Ja? Lass es nicht zu. Flieh zu Jesus. Nahe dich zu Jesus und er naht sich zu dir und der Teufel muss abhauen. Mit Danksagung. Ja? Loben und preisen. Warum haben wir eine Lobpreiszeit vorm Gottesdienst? Ja? Es ist vielen vielleicht gar nicht bewusst. Isabella hat das heute so gut gesagt, ja. Es geht darum, dass wir unseren Blick auf den Herrn ausrichten und dass wir frei werden und erkennen, wer er ist und wer wir sind. Gott hat das nicht nötig. Wir haben es nötig. Lass dich auf diese Lobpreiszeit auch immer wieder ganz neu ein. Es soll dir dienen, damit du Gott dienen kannst. Aus der Freude fließt dann auch der Frieden im Herrn. Und so schließe ich die Predigt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass du unsere Unfähigkeit zur Freude oft siehst und danke, dass du uns befähigst durch deinen Heiligen Geist. Denn es ist eine Frucht, die in uns wächst, Herr, wenn du Raum hast in uns, die Freude. Herr, öffne uns die Augen des Herzens, lass sie erleuchtet sein, dass wir erkennen, zu welcher Freude und zu welchem Reichtum wir berufen sind in dir. Und was wir in dir haben, Herr, das kannst nur du. Danke, Herr, dass bei dir die wahre und die echte Freude ist, die auch standhält in dieser Welt, die einem die Freude so oft raubt. Und befähige uns, die Freude weiterzugeben, ganz praktisch, Herr, Menschen, die sie so nötig haben, dass wir ihnen eine Freude machen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass es uns wirklich ausrüstet und dass du es gut meinst mit uns. Amen.